Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres. Triple Income Investing mit Dividenden, Optionen und Zinsen. Heute mit einer frischen Folge der Einkommensoptionäre. Und hierbei knüpfen wir an die vorletzte Folge. Seinerzeit hatte ich ja meinen persönlichen strategischen Ansatz erläutert. Also welche Strategien konkret im Optionshandel ich fahre, wie mein Trägerportfolio aussieht, sowie welches Liquiditäts- und Risikomanagement ich praktiziere, zumindest alles in den Grundzügen. Und in der aktuellen Episode zieht jetzt mein Counterpart Vincent Wilkamp nach und erläutert seinen Ansatz. Und damit gebe ich auch schon ab an die Einkommensoptionäre.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Einkommensoptionäre. In diesem Format spreche ich wie immer mit meinem Kollegen Luis Pazos vom Blog Nur Bares ist Wahres. Und heute wollen wir noch einmal den Kreis schließen zu einer Zuschauerfrage. In der vorletzten Folge hat der Kollege Luis dazu Rede und Antwort gestanden zu seinem Strategiemix, der möglichst in allen Börsenphasen funktioniert. Heute werde ich dazu Stellung beziehen. Luis wird mich dazu befragen. Und damit starten wir gleich rein in unsere Folge. Luis, schön, dass du auch wieder dabei bist. Herzlich willkommen. Wie geht's dir in diesen Zeiten?
In diesen Zeiten. Erstmal danke der Nachfrage, sehr gut. Und ja, gerne greifen wir da den Ball auf und ich bin ja auch schon sehr gespannt, was du zu berichten weißt von deinen Strategien. Klar, wir sind ja ähnlich ausgerichtet in der Grundstruktur, sage ich mal, aber in den Feinheiten gibt es dann doch den einen oder anderen Unterschied. Da werden wir sicherlich heute darauf eingehen. Aber vorab noch ein Veranstaltungshinweis. Denn immer wieder wurden wir ja gefragt, insbesondere hier von unseren österreichischen Zuschauern, Lesern und Hörern, ob wir nicht auch mal eine Veranstaltung in der schönen Alpenrepublik machen könnten. Und dem sind wir jetzt nachgekommen. Projekt Wien 2024 haben wir in Angriff genommen und mittlerweile sind dann auch Tickets für die Veranstaltung buchbar, analog zu der Veranstaltung, die wir letztes Jahr im Oktober in Hamburg veranstaltet haben, also ein ganztägiger Workshop zum Thema Optionshandel mit vielen, vielen praktischen Anteilen, mit unserem Strategiemix, mit Einrichtung der entsprechenden Software, mit den ersten Trades gegebenenfalls oder fortführenden. Haben wir wieder eine Tagesveranstaltung aufgesetzt. Die startet dann mittags und geht dann gegebenenfalls bis in die Abendstunden, solange es eben die Börsenöffnungszeiten hergeben. In Wien, zentral gelegen. Und das Ganze findet statt am 28.06. Das ist ein Freitag. Und Tickets für die Veranstaltung sind, wie gesagt, ab sofort buchbar unter der Adresse nurbaresistwahres.de/Wien. Und wenn ihr noch Fragen zur Veranstaltung haben solltet, dann wendet euch gerne an uns. Ich denke, reicht erstmal als Veranstaltungshinweis, oder? Habe ich was Wichtiges vergessen?
Da war alles drin, Luis. Ich freue mich auch schon. Ich war lange nicht in Wien und ja, auch mal unsere Follower, Zuschauer und angehende Optionäre dann dort vor Ort kennenzulernen. Das wird bestimmt eine schöne Sache. Genau,
auf jeden Fall.
Thema. Luis, du bist dran damit, mich zu befragen, wie ich da vielleicht so vorgehe. Was willst du denn da genau wissen heute?
Also das Erste, was mich interessiert, wie bist du denn überhaupt zum Optionshandel gekommen? Gab es für dich einen speziellen Anlass und wann ungefähr war das? Und seit wann würdest du selber einschätzen, betreibst du das Ganze nach einer, ich sag mal, gut durchdachten oder nach einem gut durchdachten Strategiemix?
Also, wie bin ich dazu gekommen? Und zwar sind wir selber ja Blogger und bevor ich selber Blogger geworden bin und parallel dazu, habe ich mich natürlich auch auf anderen Blogs und YouTube-Kanälen und Podcasts, wie das so ist, herumgetrieben und informiert. Unter anderem ist mir da dann auf gewissen Blogs immer wieder auch mal der Optionshandel untergekommen. Und auch ich bin zunächst diesem Missverständnis aufgesessen, dass es sich dabei um diese klassischen Optionsscheine handelt, die wir ja kennen hier bei uns in Deutschland, die ja sehr stark promotet werden, immer von dem einen oder anderen Broker oder Direktbanken, weil die da einen Haufen Geld mitverdient haben. Da haben wir ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht, um das Missverständnis auszuräumen. Aber ja, ich selber habe dann am Anfang auch wirklich immer diesen Optionshandel mit den Optionsscheinen verwechselt. Und erst mit der Zeit habe ich dann mitbekommen, dass es da doch gewisse oder wichtige Unterschiede gibt. Und dann habe ich angefangen, mich da mehr zu informieren. Und schließlich, wie das so ist, weil ich ja sehr aufgeschlossen gegenüber solchen Sachen, was Finanzen angeht, bin und gerne auch mal was ausprobiere, damit ich auch wirklich mitreden kann und nicht einfach immer nur irgendwelche Meinungen nachplapper oder irgendwas Angelesenes wiedergebe, habe ich dann schließlich auch angefangen, das selber auszuprobieren, also den Optionshandel. Wann war das, Luis? Ich glaube, das war 2018. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. 2017 oder 18 im Sommer, das weiß ich noch. Da habe ich auch Hilfe in Anspruch genommen von einem ja, von einem Bekannten sozusagen, der schon ein bisschen länger den Optionshandel betrieben hat. Wie das immer so ist, diese Hürde, TWS und sowas. Also eigentlich genau das, was wir den Leuten jetzt dann auch in unserem Praxisworkshop so ein bisschen an Ängsten nehmen wollen, beziehungsweise an Begleitung angedeihen lassen wollen. Das habe ich da von einem Bekannten in Anspruch genommen und dann mal die ersten Optionen gehandelt. Direkt von Anfang an eben auch sehr gerne auf der Stillhalterseite. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Das ist natürlich ganz angenehm, dass man dann direkt eine Prämie erhält. Und das war ja so mit Optionsscheinen auch gar nicht möglich und von daher doch schon eine ganz andere Sache. Gut, wie lange mache ich das jetzt schon nach einer erprobten Strategie? Da würde ich mal so antworten. Bei mir ist das tatsächlich so, dass diese Strategien oder mein Vorgehen, das ändert sich trotzdem laufend noch. Natürlich habe ich jetzt schon so feste Elemente mit der Zeit drin, aber es kommen immer auch noch mal wieder neue Ideen, neue Ansätze von außen dazu, die ich interessant finde, die ich ausprobiere und die es dann teilweise tatsächlich auch dann etwas länger schaffen, von mir auch umgesetzt und beibehalten zu werden. Ne? Vieles probiert man auch aus. Ich denke da so an diese 0-DTE-Phase, wo du ja, glaube ich, auch immer noch sehr aktiv bist. Ne? Das hast du ja in der vorletzten Folge dann auch nochmal ausführlicher besprochen und dargelegt, wie du da vorgehst. Das zum Beispiel habe ich dann nicht so lange beibehalten. Dafür aber andere Sachen, die man woanders mitbekommt oder sich zurechtfummelt oder auch aus verschiedenen Strategien sich selber so ein Best-of zusammenstellt und für sich optimiert. Das bleibt dann unter anderem eben auch länger im Programm, ne? Ja, also da würde ich sagen, das wächst alles mit der Zeit. Ich habe ja auch den Corona-Crash nicht ganz so schadlos überstanden, wie man ja auch nachlesen kann. Und daraus hat man natürlich aber auch gelernt, ne? Bei Wirecard war ich dabei und so weiter. Es gab auch Tiefpunkte und Negativerlebnisse. Aber das Thema ist ja immer, dass man daraus eben lernen muss und seine Strategien anpassen kann. Und das ist, denke ich, so, und das ist bis heute so, dass da Elemente dazukommen und andere ersetzt werden. Deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass mein Strategiemix in Stein gemeißelt ist inzwischen und sich nicht mehr ändert. Ja.
Gut, das ist natürlich bei mir auch so. Also Kleinigkeiten ändern sich natürlich auch noch nach wie vor. Und die ein oder andere Strategie weicht einer neuen oder neuen Ideen. Aber wie du es ja auch gesagt hast, ich sag mal, so ein Gros oder ein Kern, der ist ja schon relativ fix und drumherum. Also man kann auch sagen, so ein bisschen so Core-Satellite-Strategie analog zu ETFs praktiziere ich ja auch und geht wahrscheinlich bei dir auch ein bisschen in die Richtung. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Kern und eventuellen Satelliten kommen, nochmal, kannst du vielleicht nochmal erläutern, was genau für ein Ziel verfolgst du denn mit dem Optionshandel? Beziehungsweise bist du rein Stillhalter? Ist das wirklich rein eine einkommensorientierte Strategie? Oder hast du da auch von dem Ansatz her so ein Mix, dass du auch sagst, naja, gibt vielleicht ein paar spekulative Elemente dabei. Oder komplett auch Risikoabsicherung deines sonstigen Portfolios. Was ist da deine Zielsetzung?
Ja, das ist ja auch schon mal grundsätzlich ganz fantastisch, was man überhaupt alles für Möglichkeiten hat mit dem Optionshandel. Du hast ja eben schon einige angesprochen. Und eine Sache, die sich eigentlich wirklich von Anfang an durchzieht, das habe ich ja eben auch schon gesagt, sind diese klassischen Stillhaltergeschäfte. Also in meinem Fall sehr, sehr stark bin ich fokussiert von Anfang an und heute auch immer noch. Und das ist ein wesentliches Element meines Optionshandels, sind diese Cash-Secured Puts oder Short Puts allgemein, eben um auf der Stillhalterseite dann Puts zu verkaufen. Eigentlich früher eben auch mit dem Ziel, über diese Schiene dann auch die eine oder andere interessante Aktie ins Depot womöglich günstiger aufzunehmen. Wir wissen ja, wir kriegen eine Prämie, können den Strike dann setzen, vielleicht an einer interessanten Preisschwelle, wo man sagt, ab da ist aus verschiedenen Gründen der Aktien Preis für mich akzeptabel, so dass ich sie da aufnehmen würde. Und so kann man dann ja auch die Wartezeit mit diesen Stillhalterprämien überbrücken. Und ja, wenn es dann so ist, kriegt man die Aktien dann über den Put schlussendlich ins Depot eingebucht. Und das ist auch immer noch Bestandteil meiner Strategie oder meines Vorgehens. Natürlich gibt es auch reine Prämientrades, sag ich mal, so würde ich das nennen, wo man jetzt sagt, da ist das Underlying eigentlich eher zweitrangig oder ist nicht unbedingt eines, welches ich im Depot aufnehmen möchte, aber da gibt es dann hier vielleicht eine attraktive Prämie. Das Chancen-Risikoprofil erscheint möglicherweise interessant und dann geht man auch solche Trades ein. Also genau, das würde ich jetzt auch alles heute nochmal so ein bisschen ansprechen, was das so für verschiedene Strategien sein können. Aber um das nochmal eben zusammenzufassen, ja, diese Cash-Secured Puts im Grunde genommen, das war von Anfang an das, was mich interessiert hatte. Ich bin da auch mehr oder weniger ziemlich stark bei den Einzelaktien geblieben. Ich glaube, du hast ja, das hast du ja letztes Mal auch erklärt, so ein bisschen den Schwenk eher zu den ETFs, auch zu den großen ETFs hingemacht, um da auch noch mal ein Stück mehr Sicherheit drin zu haben, um eben auch keine Earnings-Termine beachten zu müssen und so weiter. Hat natürlich alles auch tolle Vorteile. Ich nutze diese ETFs auch, aber auch immer noch ganz, ganz stark wirklich interessant oder aus meiner Sicht interessante Einzelaktien. Und das sind ganz oft eben auch Dividendenaktien, ne? Auf die ich da gehe mit meinen Short-Put-Strategien zumindest, ja.
Du hast ja gesagt, der Kern ist tatsächlich der klassische Short-Put. Hast du denn eine Auswertung oder Statistik oder kannst du in etwa abschätzen, wie oft du so einen Short-Put schreibst, wirklich rein, um die Prämie einzunehmen und wie oft du einen Short-Put schreibst, um dir tatsächlich die Aktie andienen zu lassen? Oder trennst du das überhaupt gedanklich?
Genau, also ich würde mal so sagen, der primäre Gedanke ist bei mir allermeistens tatsächlich auch erstmal die Prämie, aber so als zweite Absicherung sage ich immer, wenn es denn ein Trade ist auf eine Aktie, die ich auch im Depot akzeptieren würde oder sogar ganz gerne aufnehmen würde, dann tut es halt auch nicht so weh, wenn es mal gegen einen läuft und die Aktie dann nachher tatsächlich eingebucht wird. Zwischendurch können wir sogar noch mal überlegen zu rollen. Du kannst dir natürlich auch überlegen, wenn irgendwelche Parameter oder irgendwelche Voraussetzungen dann irgendwann nicht mehr gegeben sind, also zwischen ich gehe diesen Short Put ein und lasse ich nun andienen oder rolle ich noch oder schließe ich den Trade, wenn es da zwischendurch irgendwelche Neuigkeiten gibt zu dem Unternehmen, zu dieser Aktie, die das nicht mehr rechtfertigt, dass diese Aktie in mein Depot aufgenommen werden soll, dann kann man natürlich immer noch aussteigen. Auch das sind wieder die schönen Möglichkeiten, die uns der Optionshandel da bietet, ne, dass man dann eben während so einer Laufzeit immer noch mal überlegen kann, rolle ich jetzt? Also spekuliere ich darauf, dass ich die Aktien noch günstiger dann im Endeffekt bekomme? Oder hat sich die Nachrichtenlage dahingehend verändert, dass ich diese Aktie dann vielleicht doch gar nicht mehr im Depot aufnehmen möchte und dann kann ich den Trade immer noch schließen? Also ich sage mal so, wie eben schon gesagt, erste Idee ist eigentlich immer erstmal die reine Prämie. Da bin ich dann mit happy, wenn es funktioniert. Ganz selten ist es auch mal so, dass ich also wirklich diese Aktie über einen Optionstrade unbedingt sofort haben will. Aber das ist bei mir eigentlich dann immer so die zweite ja, Idee dahinter. Wenn es denn so kommt, dann nehme ich sie gerne, so nach dem Motto. Also in erster Linie geht es mir um die Prämien, weil sonst bist du halt irgendwann auch voll, ne? Wenn du jetzt jeden Trade mit dem Hintergrund machst, ich will die Aktie aufnehmen, so viel Geld habe ich leider dann auch nicht, weil man nimmt, muss ja dann auch immer diese 100er-Stückelung nehmen. Klar, ich sage auch immer, man kann ja von den 100 Angedienten auch 80 wieder verkaufen, wenn man nur 20 haben möchte. Aber du weißt, was ich meine, ne? Dann ist das ganze Ding irgendwo endlich, rein vom Kapital. Bedarf her. Und deswegen geht es bei mir wirklich primär schon immer um die Prämie. Aber wenn die eine oder andere Aktie dann angedient wird, dann habe ich da vielleicht dann eben auch kein großes Problem damit, weil es eine Aktie ist, die ich mir vorher angeschaut habe, wo ich sage, okay, die passt in mein Portfolio und die würde ich dann gegebenenfalls auch annehmen, ja, aufnehmen im Depot.
Ist das denn im Umkehrschluss, du arbeitest in dem Fall auch gar nicht mit Stoppkursen, weil sonst kannst du ja gar nicht angedient werden. Das heißt,
Genau.
Stoppkurse entfallen bei dir komplett. Das heißt, du kalkulierst, in der Regel wirst du die Prämie bekommen. Und wenn es dann mal bei der einen oder anderen Position jetzt gegen die Option selber läuft, dann wirst du halt angedient.
Also war das tatsächlich früher komplett, dass ich komplett ohne Stop gearbeitet habe und dann im Zweifelsfall gerollt habe oder irgendwo dann im Verlust schließen musste. Inzwischen nutze ich durchaus auch solche Stop-Möglichkeiten, zum Beispiel bei Aktien mit einem höheren Kurs. Ja, also wenn es dann teuer werden würde, wenn ich 100, weiß ich nicht,
Amazon.
Amazon, Tesla oder noch teurere Aktien dann aufnehmen müsste. Da arbeite ich durchaus inzwischen auch gerne mit diesen Stops dann. Da dann eben auch, und da müsste man jetzt vielleicht nochmal wieder ausholen, wie komme ich auf diese Trades oder wie ist das alles ausgestaltet? Aber sogar teilweise mit recht engen Stops. Das heißt, ich nutze ja zum Beispiel diesen O4W Bestindikator, um zu schauen, ob jetzt ein Trade eventuell aussichtsreich sein könnte, also ob die Indikatoren stimmen. Und wenn der dann halt eben ein entsprechendes Signal liefert, und das geht aber von Anfang an in die falsche Richtung, dann steige ich auch ziemlich schnell unter Umständen wieder aus, weil ich sage, okay, dann war das halt mal ein Fehlsignal, was relativ selten vorkommt, aber dann lieber schon irgendwie beim Einfachen der Prämie, als jetzt zu warten, dass ich da das Doppelte der Prämie an Minus erreiche, weil ich einfach sage, okay, dann hat in dem Fall jetzt der Indikator halt nicht ganz hingehauen, da das eh selten vorkommt, ist das nicht so schlimm. Also in so einem Fall arbeite ich dann mit einem Stop bei größeren Kurswerten oder eben auch bei Aktien, wo ich von vornherein weiß, nein, das ist jetzt ein Prämientrade und die Aktie, die möchte ich eigentlich gar nicht im Depot aufnehmen, dann arbeite ich eben auch mit Stop. Also die gibt es ja durchaus, sind eher nicht die Masse an Trades, weil die Masse an Trades funktioniert bei mir wirklich auf Underlyings, die ich auch aufnehmen würde. Aber wenn ich dann solche sogenannten, wie ich sie nenne, Prämientrades mache, dann eben auch mit Stop-Loss oder auch diese ja, übergeordneten Strategien, sage ich mal. Also da würde ich später auch nochmal drauf kommen. Oder zum Beispiel so diese klassischen EVM-Strangles oder 112-Strategie auf den SPY, wo man dann sagt, das sind alles große Underlyings und das sind reine Cash-Maschinen. Da arbeite ich dann natürlich auch mit Stops, ne? Und Take Profit.
Ja, ein Aspekt hast du jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen, denn das ist natürlich die logische Folgefrage. Ich, der ich ja mittlerweile komplett umgestellt habe auf Indizes und marktbreite ETFs, brauche mich natürlich um solche Sachen wie Basiswertauswahl nicht kümmern. Das sieht natürlich bei Einzelwerten bei dir dann völlig anders aus. Und die Zeit kenne ich ja auch noch. Das war übrigens einer der Punkte, die mich so ein bisschen genervt haben, dass das halt relativ viel Zeit verschlungen hat. Die Einzelwertauswahl, wonach richtest du dich denn da? Also sprich, klar, also es gibt natürlich, manche hast ja gesagt, die möchtest du haben, dann, aber das sind ja in den seltenen Fällen eher. In der Masse der Fälle ist ja so, du möchtest einen Prämientrade aufsetzen. Nach welchen Kriterien wählst du denn dann das Underlying aus?
Genau, also ganz wichtig für mich persönlich ist immer meine Watchliste und die muss natürlich ergiebig sein, die ist recht lang und die besteht eben im Wesentlichen aus Aktien, die ich auch aufnehmen würde. Das heißt, trotz dieses primären Prämienwunsches mache ich das Ganze ja, wie gesagt, auf Aktien, die ich auch aufnehmen würde, also sprich, die ich mir mal näher angeschaut habe, in die Watchliste aufgenommen habe, wo ich sage, okay, wenn es mit der Prämie, mit der reinen Prämie nicht klappt, sondern wenn es dann eben zur Andienung kommt, dann ist das immer noch okay. Und dann gibt es natürlich so eine erweiterte Watchliste, wo man sagt, okay, das sind typische Aktien, die kommen auch mal für Prämientrades in Frage. Und das sind so meine Watchlisten. Und die gehe ich dann durch, beziehungsweise ich habe dann ja diesen Indikator, den ich angesprochen habe, O4W Bestindikator, und da kann man sich dann das anzeigen lassen, wo gibt es entsprechende Einstiegssignale oder eben auch gegenteilige Signale, wo soll man jetzt nicht handeln oder wo bietet sich dann jetzt eben ein Covered Call an oder ein gegenteiliges Geschäft. Das ist ja auch das Schöne, wir sind ja oder ich bin ja nicht nur angewiesen auf diese eine Strategie mit Short Puts, man kann ja auch Covered Calls handeln zum Beispiel, ne, da komme ich später auch nochmal drauf, ist auch noch eine schöne Variante als Stillhalter dann, wenn man ein paar Aktien im Depot hat. Was dann ja automatisch irgendwann meistens der Fall ist, ne, dass man dann mal eingebucht wird und dann auch die entsprechenden Aktien hat. Aber zurück dazu, also Watchliste ganz wichtig, besteht halt eben aus Aktien, die ich persönlich mir angeschaut habe und für gut befunden habe, so dass die den Weg in mein Depot unter Umständen finden dürften. Hilfsmittel, was das Ganze hier natürlich für mich inzwischen sehr vereinfacht ist, dieser Screener, dieser Indikator. Und da handle ich dann wirklich einfach da, wo es ein Signal gibt. Da verkaufe ich ein Cash Secure Put oder ein Short Put eben auf die entsprechende Aktie. Begrenze die Verluste dort relativ eng, wie schon ausgeführt, weil wenn das dann eben mal in die falsche Richtung geht, dann gehe ich da wieder raus, hat nicht funktioniert. Und in den allermeisten Fällen läuft das wirklich erstmal in die richtige Richtung. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Laufzeiten, ist für mich dann eben auch eine Art der Streuung, ne? Bis hin zu den sogenannten Leaps, also zu diesen wirklich langlaufenden Stillhaltergeschäften dann in dem Fall, die jetzt bis zu über einem Jahr laufen. Und die lässt man dann im Re oder ich lasse die in der Regel jetzt auch nicht dann wirklich das ganze Jahr durchlaufen, sondern sagt dann eben nach 20, 25%, wo das dann in den Gewinn gelaufen ist, macht man das dann dicht und das ist dann oft schon nach 4 bis 6 Wochen der Fall. Und die Prämie ist aber entsprechend hoch bei einer langen Laufzeit und je nachdem natürlich auch, welches Underlying man wählt, dass man dann doch auch eine schöne Prämie dann da nach 4 bis 6 Wochen mit seinen 20% Gewinnmitnahme machen kann. Und so habe ich verschiedene Laufzeiten, die typischen Laufzeiten 30, 40, 60 Tage, aber auch gerne 90, 100 Tage und irgendwas dazwischen. Das sieht man dann auch in der Optionskette. Bei manchen Underlyings hast du ja dann irgendwo nach hinten raus gar nicht mehr jeden Monat einen Verfall, sondern da musst du dann den nehmen, den es gibt. Und das ist dann teilweise nur alle 3 Monate. Und so ergibt sich von Underlying zu Underlying eben dann über die Monate in der Zukunft durchaus auch länger laufende Optionen, eben allermeistens Stillhaltergeschäfte. Und wenn dann die Gewinnschwelle erreicht ist, wird halt einfach geschlossen. Das kann halt also sein, wenn das innerhalb der ersten Phase, also bei länger laufenden Optionen, innerhalb einer kurzen Zeit schon 20% in den Gewinn gelaufen ist, dann wird geschlossen. Wenn es ein bisschen länger dauert, so die 50, 55% Schwelle, dann wird geschlossen und nach hinten raus irgendwo bei 80%, beziehungsweise spätestens dann eine Woche vor Verfall geht man raus, um diese Gamma-Woche nicht mit reinzunehmen. Dann da hat man ja erhöhtes Risiko mit der Volatilität und so weiter. Mit dem Gamma, das ist ja auch ein Optionsgrieche. Ja, und so hat man dann auch über die Zeit verteilt, da verschiedene Optionen laufen und kann dann immer an diesen Gewinnschwellen dann zumachen. Beziehungsweise natürlich muss man auch nach unten hin denken und dann kommt es eben drauf an, ist das ein Underlying, was ich am Ende eben auch aufnehmen würde? Dann werde ich mich fürs Rollen entscheiden und versuchen, den Einstandspreis noch weiter runter zu bekommen, wenn ich denn die Aktie aufnehmen möchte oder würde, oder dass ich dann halt eben, wie schon gesagt, bei diesen 100% rausgehe, weil das Signal halt eben in dem Fall nicht funktioniert hatte oder ein Fehlsignal war, oder diese klassischen 200%, also sprich dann irgendwo bei dem Doppelten der Prämie rauszugehen. Ne? Das sind so unterschiedliche Ansätze, dass man eben auch eine zeitliche Diversifikation und von den Underlyings ja eben auch, ne, weil ich ja zumindest bei diesen Strategien, die ich jetzt gerade gesagt habe, oft nicht auf ETFs gehe, sondern tatsächlich auf Einzelaktien, hat man ja auch verschiedene Branchen, verschiedene Aktien, die unterschiedlich dann gut oder schlecht laufen. Ne? Hat man also auch eine gewisse Diversifikation über alle Ebenen da drinne.
Wie kann ich mir das denn vorstellen, wie viele Positionen, also rein jetzt wirklich in diesem Short-Put-Einzelaktienbereich, hast du denn so im Schnitt offen?
Das ist schon eine ziemliche Latte, sage ich mal.
Ja, muss ja auch. Ich meine, genau, weil das ist ja der Punkt bei Diversifikation. Ja, du kannst ja nicht nur dann sagen, ich pick mir ein, zwei Aktien raus, weil man kann ja trotzdem immer noch falsch liegen.
Nee,
Es erzwingt ja
definitiv.
quasi, dass du hier eine ausreichende breite Basis legst, ne?
Ich habe ja inzwischen auch ein relativ großes Depot. Dementsprechend lang kann die Liste auch sein. Ich achte aber natürlich trotzdem darauf, dass ich dann entsprechend sagen wir mal, die Margin-Regeln so ein bisschen einhalte. Also idealerweise nutze ich ein Drittel der Margenbeanspruchung aus, maximal bis zu 50%. Und dann gibt es eben mal eine Phase, keine neuen Trades. Und es ist ja auch so, der Indikator muss ja auch eine Möglichkeit liefern, dass sich überhaupt was eröffnet. Das ist ja auch nicht immer der Fall, ne? Du kennst es ja auch, dass es Marktphasen gibt. Da ist die Börsenampel einfach auf Rot. Und dann kommen zumindest diese Art der Trades nicht in Frage. Und dafür habe ich dann ja eben auch noch andere Strategien, zum Beispiel eben gegenteilige Strategien. Das ist dann vielleicht eher die Phase für Covered Calls, denn dann läuft man nicht so Gefahr. Also zum Beispiel, wenn jetzt die Börsenampel aus Long-Sicht rot wäre, ne, dann könnte ich natürlich relativ gefahrlos in Anführungsstrichen Covered Calls handeln. Prämiengeschichte ist natürlich nochmal, steht nochmal auf einem anderen Blatt, die ist dann nicht so hoch, aber ja, so kann man eben in den verschiedenen Marktphasen auch unterschiedliche Strategien anwenden. Das habe ich auch schon gesagt, das ist das Schöne bei dem Optionshandel, dass man eigentlich, das sagt man ja auch immer, in jeder Marktphase Geld verdienen kann. Leider weiß man immer vorher nicht unbedingt, welche Marktphase als nächstes kommt.
Ja gut, dann wäre die Prämie ja auch null, wenn man das
Ja, genau. Also man wird ja immer fürs Risiko bezahlt. Das ist ja der Punkt, den du gerade meinst. Da hast du natürlich recht. Ja, also es klingt natürlich auch bei einigen immer so toll einfach. Ja, mit dem Optionshandel kannst du ja in jeder Marktphase Geld verdienen. Klar, das ist Fakt erstmal richtig, aber dafür müsste man natürlich wissen, welche Marktphase dann jetzt nun vor uns liegt, damit man sich entsprechend aufstellen kann. Ne? Ja, also so ist das jetzt mal einmal, dass ich die Margen natürlich im Auge behalte und natürlich auch ein bisschen abhängig von den Signalen aus dem Indikator dann bin, abhängig bin. Und das muss dann ja auch noch auf Aktien aus meiner Watchliste sein. Also das mache ich dann eher selten. Also manchmal ist es dann eine gute Inspiration, wenn dann für ein Underlying da eine Möglichkeit angezeigt wird, die ich jetzt gar nicht in der Watchliste habe, aber wo ich dann vielleicht mal kurz drauf schaue und mir das dann ansehe und sage, oh, das ist vielleicht auch mal eine interessante Sache. Das wäre dann wieder so ein Ding, wo ich dann auch mit Stop-Loss agieren würde, aber wo ich das aus verschiedenen Gründen dann einfach vielleicht interessant finde, auf dieses Underlying nun auch mal einen Trade zu machen. Und wenn der Indikator dann eben passt und ich noch Luft habe von der Margen, dann kommt das auch mal vor. Ne?
Gut, verlassen wir den Kern, gehen wir so ein bisschen die Satelliten mal anschauen. Du hast ja eben auch schon da einige genannt. Was sind denn so die Strategien drumherum, die du da gruppiert hast um diesen Kern?
Ja, also ich habe jetzt ja gesagt, Shortputs, sag ich mal, ist die Kernstrategie. Das Gegenteil habe ich eben kurz auch schon angesprochen. Wenn dann eben was eingebucht wurde, wenn entsprechender Bestand da ist, dann bietet sich hier und da natürlich auch mal eine Covered Call Strategie an, die natürlich auch mit gewissen Tücken behaftet ist. Darüber haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht, ne? Die Covered Call Falle. Das kennt dann wahrscheinlich auch jeder. Dass es da auch nicht immer ganz einfach ist, über diesen Weg dann Prämien zu generieren oder eben auch üppige Prämien zu generieren. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, die Prämien für auf der Call-Seite sind halt einfach geringer als auf der Put-Seite. Das ist natürlich so. Und man läuft natürlich auch ständig Gefahr, dass einem diese Aktien dann wieder ausgebucht werden. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob man jetzt einen Strike wählen konnte, der ober- oder unterhalb seines Einstandskurses liegt. Und damit steht und fällt dann natürlich auch, ob das ein gutes oder ein eher schlechtes Geschäft werden kann. Aber wie gesagt, dazu haben wir ja schon eine eigene Folge gemacht. Covered Calls als Thema sollte einigermaßen bekannt sein. Das ist also eben auch noch eine Möglichkeit, die ich nutze. Was gibt es noch? Dann gibt es, ja, was ich auch schon kurz angesprochen habe, zum Beispiel diese 112-Strategie. Da würde ich mal sagen, da kann sich jeder bei dem Kollegen Tom King YouTube informieren. 112 ist im Prinzip ein Bierput-Spread mit weit darunter liegenden zwei Shortputs nochmal. Das heißt, da kann man im im Endeffekt auch erstmal eine Prämie generieren. Sollte der Trade oder der Markt in gewissem Maße fallen, dann wird die Prämie sogar noch höher. Das kann man sich dann ganz schön mal in so einem Verfallsprofil, in Option Strat zum Beispiel anschauen. Irgendwo bei -20% wird es dann so, dass es wirklich ein Verlusttrade wird, also zum Laufzeitende gesehen. Und da muss man natürlich dann auch mit harten Stop-Loss-Regeln und so weiter arbeiten. Aber im Grunde genommen ist das ein ganz interessanter Trade, weil der sogar eben vom Markt her ein Stück oder ein ganzes Stück ins Minus laufen kann, bevor das ein Verlierer wird. Allerdings wird es dann auch ein heftiger Verlierer. Das heißt, da muss man wirklich aufpassen, dass man die Stops und so weiter einhält. Das finde ich ganz interessant. Dann ja die Leap-Geschichte, aber das ist ja im Grunde genommen auch eine Short-Put-Strategie. Dann Strangle zum Beispiel, also diesen EVM-Strangle, dass man eben auf beiden Seiten ein Stillhaltergeschäft, also Put und Call, eingeht. Und das Charmante dabei ist im Prinzip, dass du ja einer kann nur verlieren. Das heißt, eine Gewinnerseite ist auf jeden Fall dabei. Das finde ich ganz gut. Und es ist halt eben kein Long Leg dabei. Bei den Long Legs haben wir ja wieder das Problem. Und das haben wir halt eben auch bei Spreads und auch bei diesen Bierputz-Spread, den ich eben angesprochen habe, oder bei diesem 112-Trade hast du Long Legs dabei, die dann halt eben in den 20.000 ja, Verlustverrechnungstopf, auch darüber haben wir ja schon eine ausführliche Folge gemacht, reinfallen. Und bei Strangles ist es halt bei Short Strangles nicht so, das kommt ja ohne Long Leg aus und eine Seite gewinnt immer. Da muss natürlich dann unter Umständen die andere Seite gemanagt werden. Ja, das ist noch eine Variante. Und was haben wir da noch im Programm? Ich glaube, das war es eigentlich im Grunde genommen. Ach so, nee, Long-Geschäfte kann man natürlich auch mal einschieben, sag ich mal. Also, wir haben ja beide ein Faible für diese Stillhaltergeschäfte. Das haben wir ja ausführlich erklärt, auch was die Vorteile davon sind und warum wir das machen. Aber natürlich, wenn die Börsenampel dann mal auf Rot steht, also im Sinne von Long-Geschäften, ja, dann haben wir ja auch die Möglichkeit, einfach mal, also Börsenampel Rot im Sinne von, es geht eigentlich eher jetzt, ist ein Abwärtstrend zu befürchten. Dann kann man ja eben auch überlegen, optionsmäßig Long-Geschäfte einzugehen, sprich von fallenden Kursen zu profitieren, wenn man jetzt zum Beispiel von einem Long Put redet, ja, das kann man auch mal machen, eine Art Absicherung oder einfach auch mit der Spekulation dahinter, damit dann genau Geld zu verdienen. Wenn die Börsenampel allgemein rot ist, dann wäre es vielleicht grün für einen Long Put zum Beispiel. Andererseits auch ein Long Call kann auch mal interessant sein. Da haben wir eben begrenztes Risiko, begrenzt in Höhe der Prämie, die wir dann halt eben bezahlen müssen. Das ist ja das Thema bei diesen Long-Geschäften, dass wir erstmal Geld auf den Tisch legen müssen, um da dann in den Trade reinzukommen. Und dann profitieren wir aber von weiter steigenden Kursen. Das heißt, wenn man dann doch mal hier wieder so ein, ich sag mal, so eine Tech-Highflyer oder was irgendwie mitmachen möchte, mal mitspekulieren möchte auf einen eventuell stark steigenden Kurs, dann kann man eben auch mal Geld für einen Long Call in die Hand nehmen und auf den Tisch packen und dann eben davon profitieren, dass ein Kurs eines Underlyings dann eine Rallye hinlegt, kann man auch ganz schön mitverdienen. Also das kommt unter anderem auch mal vor, dass ich so eine Geschäfte eingehe. Ja, und dann Hedging bin ich eigentlich nicht so sehr aktiv. Da benutze ich eigentlich nur recht rudimentäre, ich sag mal, Black Swan Hedges, also sprich hier Long Calls auf den VIX günstig kaufen. Ne? Also Long Call sagt ja schon, dass man dann auf der Käuferseite ist. Und wenn es dann halt crasht, dann wird ja der VIX stark ansteigen und man profitiert dann halt eben vom Anstieg des VIX sozusagen und hat aber ja vorher, bevor das absehbar war, hier einfach sehr günstig dann einen Long Call gekauft. Genauso kann man auch diese typischen Teenie-Puts dann hin und wieder mal einstreuen, also weit aus dem Geld gekaufte Puts, die dann im Falle eines Crashes am langen Ende dann verhältnismäßig schnell und eher dann ansteigen und dann ein bisschen Geld bringen und somit einen kleinen Hedge darstellen. Aber komplexere Hedging-Strategien verfolge ich da eigentlich nicht. Aber das gehört halt eben auch dazu, so ein klein bisschen hier auf die Hedging-Seite zu schielen. Mit einfachen Mitteln mache ich das hier einfach, weil die Börsenampel sagt dann ja eh, geh mal lieber raus oder geh mal lieber eher gar kein Geschäft ein zurzeit. Da droht vielleicht was. Und deswegen hier Black Swan. Das kann man natürlich an so einem Indikator wahrscheinlich eher weniger oft dann festmachen, dass da was bevorsteht. Und deswegen so eine rudimentären Absicherung, günstige Absicherung, wie ich sie gerade beschrieben habe, die sind dann eigentlich auch ständig mit dabei. Ja, das waren im Grunde genommen die Geschäfte, die ich jetzt rein mit den Optionen eingehe. Und du, Luis, hast ja letztes Mal auch noch ein bisschen was zu deinem Trägerportfolio erzählt. Und das, glaube ich, ja aber auch ein wichtiger Bestandteil bei dem Ganzen. Denn wenn die Börsenampel allgemein auf Rot ist und man auf ja, Strategien ausweichen muss, die dann vielleicht eben nicht diese Hauptstrategien sind, wie bei mir Short Puts, dann kommt es natürlich auch so ein bisschen auf die Gestaltung des Trägerportfolios an, was man sonst noch so mitnehmen kann.
Vincent, was würdest du denn sagen, wie viele Strategien im Schnitt handelst du denn parallel? Also klar, die Kernstrategie, den Short Put im Prinzip permanent, wenn jetzt nicht gerade alle Indikatoren gegenteiliger Meinung sind. Und von diesen ganzen Satelliten in Summe, wie viele handelst du da so parallel? Wie viele Bälle hast du da so in der Luft?
Ja, lass uns noch mal kurz gucken. Also, wie gesagt, Short Put als Core und dann Covered Call, also das gegenteilige Geschäft ist eine Geschichte. Dann habe ich gesagt, den 112 Trade, ja, die Strangle-Geschichten. Übrigens auch öfter mal bei Earnings Trades unterwegs. Da bietet sich ja teilweise auch mal ein Strangle an, aber auch verschiedene Spread-Varianten, aber das wollte ich nochmal sagen. Also Earnings handle ich eigentlich ziemlich gerne. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Spieltrieb. Du hast ja auch gefragt, wo tobst du dich mal mit etwas risikoreicheren Sachen aus? Ne, das wäre vielleicht so das Thema Earnings Trades, weil da geht es ja doch schon mal in die eine oder andere Richtung. Gerne mal 20, 30%, manchmal sogar mehr. Das ist natürlich mit starken Kursbewegungen und entsprechendem Risiko verbunden. Das handle ich trotzdem ganz gerne. Kann man natürlich eben auch dann begrenzen mit Spreads oder Strangles handeln etc. Dann hatte ich gesagt, Long-Optionen, das kommt halt hin und wieder auch mal vor. Wenn eben die allgemeine Börsenampel auf Rot ist, dann kann man ja mit einem Long-Put zum Beispiel dann tatsächlich noch Geld verdienen. Oder was ich eben auch gesagt habe, ein Long-Call. Ja, also wenn man dann so einen typischen High-Flyer vielleicht mal ein Stück weit begleiten möchte im Kursanstieg mit einem Long-Call. Also das funktioniert auch. Also dann eben diese Long-Optionen. Und ich glaube, dass, ach so, und die Hedges, die ich angesprochen hatte, die rudimentären Hedges sind ja im Prinzip dann auch wieder solche Strategien. Also ist ja auch ein Long Call auf den VIX, ist halt auch wieder eine Long Option oder eben ein Long Put, also diese typischen Teeny Puts weit weg, weit aus dem Geld und günstig. Genau, ja. Also es ist ja oftmals so gedoppelt, ne? Aber ich habe das eine jetzt nochmal unter Hedges gefasst, auch wenn das eben auch im Endeffekt Long Optionen sind. Das sind so diese Bälle, wie du sagst, die ich gleichzeitig in der Luft halte, mehr oder weniger. Aber ganz starker Fokus immer noch auf diesen Short Puts, die wir ja auch ausführlich besprochen haben.
Sind ja eine ganze Menge Bälle und ich nehme an, wie fast alle Stillhalter, Schrägstrich, Optionshändler, protokollierst du ja auch deine Tätigkeiten. Vielleicht nur ganz kurz auf das Thema. Womit protokollierst du deine Trades? Ganz klassisch Excel bzw. Tabellenkalkulation oder hast du da eine andere Form von Trading-Tagebuch?
Ja, ich habe da auch schon viel ausprobiert und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber am Ende landet man ja dann doch immer, weil es am flexibelsten oder am anpassungsfähigsten ist, dann doch wieder bei der klassischen Tabellenkalkulation. Ne? Da ist natürlich auch ein gewisser Aufwand, darf man nicht außer Acht lassen. Gerade jetzt bei meinen Geschichten da, die ganzen Bälle, die man da in der Luft hält. Es gibt auch verschiedene Sachen, wo man sich da andocken kann und ja, Daten automatisch reinzieht, aber das ist dann irgendwie, fehlt dann auch teilweise wieder irgendwas und ja, wie auch immer, also Ende vom Lied ist, dass man das dann typischerweise mit dieser Ja, Excel dokumentiert, genau.
Ja, wir beide sind ja in den 90er Jahren computersozialisiert worden und dann ist das halt eben Excel bzw. Tabellenkalkulation. Ja, jetzt ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den wir noch besprechen. Ich denke, das unterscheidet sich auch deutlich bei uns beiden, nämlich das Trägerportfolio. Logischerweise, ich bin ja mittlerweile aus allen Aktien oder aktienähnlichen Positionen raus. Mein Trägerportfolio besteht jetzt ausschließlich aus Liquidität, US-Staatsanleihen und Preferred Shares, also gedeckten Preferred Shares, also sehr konservativen Papieren, noch ein bisschen Goldbeimischung bei. Das ist dann jetzt auch strategieabhängig. Bei dir sieht das Ganze ja wahrscheinlich dann doch deutlich anders aus, beziehungsweise da finden wir dann eine Vielzahl klassischer Dividendenwerte dann auch wieder, oder?
So sieht's aus, genau. Habe ich ja gesagt, da liegt mein Fokus auf, was jetzt das Schreiben von Shortputs angeht, eben sehr gerne auf ja, Dividendenaktien. Ich hatte ja auch schon mal gesagt in einer anderen Folge, ich hatte ja auch so eine Phase, wo ich dann ein bisschen vom Pfad der Tugend abgekommen bin und auch diese typischen Hochwohler-Aktien dann teilweise veroptioniert habe. Davon schleppe ich auch noch einige dann eben jetzt mit mir rum. Die zahlen halt eben leider keine Dividende. Aber auch hier versuche ich es dann trotzdem über diese Covered Call-Schiene hin und wieder ein bisschen Cashflow zu generieren. Ich nenne das immer so ein bisschen Dividendenersatz, ne? Das ist ja das Einzige, was einem dann da übrig bleibt, wenn man sie nicht dann irgendwann doch aus dem Portfolio rausbekommt. Ist teilweise auch geglückt, ne? Wenn ich jetzt an Meta denke, die dann ja auch irgendwo mal einen Tiefpunkt hatten. Auch eine Nvidia zum Beispiel, ne? Die sehr tief gesunken war und dann wieder abging wie eine Rakete, ähnlich die Meta. Also bei manchen klappt das. Die kriegt man sogar mit einem ordentlichen Gewinn wieder raus, plus Covered Call Prämien. Und auf manchen Werten sitze ich natürlich nach wie vor. Da tut sich kursmäßig eher wenig, also zumindest nicht in die richtige Richtung, in die gewünschte. Ja, dann mache ich da halt einfach kontinuierlich Covered Calls drauf. Wie gesagt, immer mit der Gefahr, dass sie weit unter Preis sind ausgebucht werden, aber so hat man da einen Mini-Cashflow. Genau, also hauptsächlich Dividendenaktien, einige Altlasten noch, die leider keine Dividende zahlen, aber zum Beispiel auch eine Covered Call-Strategie, die gut funktioniert, ist bei mir zum Beispiel, ich habe sehr viele Airbus-Aktien einfach dem Arbeitgeber geschuldet, dass wir da jedes Jahr sehr, sehr günstig an Aktien kommen. Und die sind halt auch alle weit im Plus. Das heißt, hier kann ich sehr, sehr gefahrlos Covered Calls ja, schreiben. Und das funktioniert ganz gut, weil die jetzt auch nicht so stark steigt oder fällt, die Aktie meistens. Da ist mir noch nie was ausgebucht worden. Und auch in der Zeit, wo es dann mal zwischendurch keine Dividende gab, habe ich hier sehr kontinuierlich über Covered Calls halt eben meine Ersatzdividende, nenne ich das immer, vereinnahmt. Und das ist, läuft auch immer noch ganz gut. Genau, also.
Airbus ist noch ein gutes Stichwort. Entschuldige, wenn ich ganz kurz dazwischengrätsche. Ich selber bin ja ausschließlich in den USA unterwegs mit den Optionsgeschäften. Jetzt, wo ich Airbus höre, bei dir ist wahrscheinlich dann gemischt. Also du bist nicht nur in den USA unterwegs, sondern schreibst auch auf Euro lautende Optionen.
Ja, genau. Also natürlich auch der Fokus ganz, ganz stark auf den US-Werten. Aber hier und da sind dann durchaus auch mal deutsche oder europäische Werte dabei. Ja, wie gesagt, die Airbus bietet sich an, weil ich halt eben einen sehr großen Bestand habe und ein Teil davon ist halt immer laufend mit Covered Calls dann belegt. Aber ich handle auch einzelne ja, Optionen auf größere DAX-Werte, sag ich mal, SAP oder Siemens, was sich dann halt mal anbietet, Allianz, Münchner Rück oder so, dann teilweise auch als Spreads, wenn die zu groß sind. Aber ja, habe ich auch im Programm, aber trotzdem die allermeisten natürlich auch US-Werte bei mir.
Wie hoch ist dein Liquiditätsanteil oder dein Anteil an liquiditätsnahen Wertpapieren? Also alles, sag ich mal, was konservativ ist und nicht so volatil, Schrägstrich risikobehaftet wie Aktien oder ETFs?
Vom Anteil weiß ich jetzt gar nicht, aber ich weiß, was du meinst. Und was ich da nutze, ist halt zum einen klassisch Cash. Da gibt es ja mittlerweile immerhin auch wieder, zumindest wenn man es in US-Dollar vorhält, bei Interactive Brokers und den Resellern auch eine ganz ordentliche Verzinsung bei, ich glaube, gerade 4,83% oder so, oberhalb der 10.000 Dollar-Grenze dann. Und dann ansonsten bin ich natürlich auch so ein bisschen ähnlich wie du da unterwegs. Die T-Bills waren ja dann jetzt zwischendurch immer eine ganz gute Lösung. dass man da kurzlaufende US-Staatsanleihen nutzt und dann halt auch so rollierend. Da ist mir jetzt alternativ noch, ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Das ist ein ETF, der nennt sich BIL, also BIL. Das ist einfach ein ETF auf kurzlaufende Staatsanleihen, also auf diese T-Bills. Und den kann man dann natürlich auch ein bisschen flexibler handeln, also in einer anderen Stückelung und auch von der Laufzeit her kann man natürlich jetzt, muss man nicht unbedingt warten, bis er ausläuft. Also muss man bei den T-Bills auch nicht, kann man natürlich zwischendurch auch handeln, aber gegebenenfalls dann mit Verlust. Also ist vielleicht noch ein bisschen flexibler. Dieser ETF mit dem Ticker BIL funktioniert ganz gut. Gut, da bin ich eben auch so unterwegs, teilweise auch diese Preferred Shares, die du ja auch schon mal ausführlich in der letzten Folge und auch, ich glaube, in unserer zweiten Folge, da haben wir es noch ausführlicher besprochen, also Margin-Hinterlegung über diese Preferred Shares, die du
Ja.
ja öfter da schon ins Spiel gebracht hast. Da habe ich auch ein paar von. Wenn man das jetzt zum Beispiel ohne Wechselkursrisiko haben möchte, dann kann man auch Euro-Geldmarktfonds, wie zum Beispiel den XEON nehmen, ne? Das ist dann so ein, hast du halt keine Währungsschwankungen dann drin, wenn dir das wichtig sein sollte. Ansonsten bei diesen ganzen anderen Lösungen haben wir ja immer US-Dollar. Also der eine will das explizit, ne? Also raus aus dem Euro und auch woanders dann halt eben seine Geldwerte haben. Der andere sagt, ne, ich möchte eigentlich eher kein Wechselkursrisiko haben. Der kann auf solche Produkte zurückgreifen. Und was ich auch noch ganz spannend finde, sind diese Covered Call ETFs, JEPI und JEPQ. Ja, das finde ich in dem Sinne ganz interessant, weil die halt auch eine hohe Ausschüttung haben jeden Monat und weil die natürlich eben als Covered Calls, also Covered Call ETFs eben auch ein Stück weit gut funktionieren in fallenden oder zumindest ja, vielleicht nicht unbedingt stark fallenden Märkten, aber in Phasen, wo der Markt rückwärts läuft, einfach, da hat man dann halt auch ein Stück weniger Verlust, dadurch, dass der eben dadurch seine Prämien dann erst recht generiert, wenn es nicht zu doll steigt, so nach dem Motto. Also ist auch nochmal ein bisschen ein Kontrapunkt, der aber auch eigentlich stabile und hohe Ausschüttung zumindest monatlich bringt. Ja, das habe ich so drin als ja, als Cash beziehungsweise Cash-Ersatz oder Dinge, die halt eben Cashflow bringen und dazu natürlich dann die Dividenden von den zahlreichen Dividendenaktien, die dann sowieso schon drin sind. Das heißt also, auch wenn die Börsenampel für allgemeine Long-Strategien rot ist, kommt ein gewisser Cashflow über die genannten Dinge halt eben rein und wenn die Börsenampel für einige Sachen auf Rot steht, steht sie ja gleichzeitig für andere, für gegensätzliche Strategien auf Grün. Also es gibt tatsächlich dann immer eine Möglichkeit, hier auch noch ein bisschen den Cashflow am Laufen zu halten. Ja, so bin ich da aufgestellt, was dieses ganze Thema inklusive Trägerportfolio angeht.
Ich denke, damit haben wir, glaube ich, einen schönen Rundblick erhalten, Vincent. Es sei denn, ich habe jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen. Hast du noch irgendeine ergänzende Information, Angabe, irgendwas, was wichtig wäre?
Nein, ich denke, wir haben tatsächlich jetzt, also analog zu dem, was du ausgeführt hast, jetzt von meiner Seite auch alles gehört. Wenn dazu natürlich noch Fragen sind, schreibt sie einfach gerne in die Kommentare. Versuchen wir natürlich dann darauf einzugehen. Wenn es Themenwünsche gibt für zukünftige Folgen, sind wir ja auch offen dafür. Schreibt es auch rein, dann nehmen wir das eine oder andere auch gerne auf. Ansonsten haben wir ja schon einen Redaktionsplan sozusagen für die nächsten Male und freuen
Genau.
wenn ihr im nächsten Mal wieder dabei seid, mit reinschaut, mit reinhört. Und ja, vielleicht sehen wir den einen oder anderen von euch eben auch in Wien am 28.06. Natürlich speziell für unsere österreichischen Freunde vielleicht interessant, in die Hauptstadt zu reisen und uns da euren Tag zu schenken, beziehungsweise von unserem Wissen dann eben auch ein Stück weit zu profitieren. Anschlussveranstaltung hast du, glaube ich, auch gesagt, machen wir dann, sitzen wir noch zusammen am nächsten Tag. Gegebenenfalls dann ein etwas größeres Community-Treffen in Wien, wo dann eben auch andere befreundete Blogger oder Content-Creator dabei sind, was offen ist für alle dann. Das ist dann völlig unabhängig von unserer Veranstaltung. Aber wenn wir schon da sind, wollen wir auch
Dann
Wien
richtig.
in Anspruch nehmen und uns das zeigen. Das sind so die Pläne. Ja, ansonsten, Luis, Schlusswort gerne von dir.
Mir ist noch ein Punkt aufgefallen, und zwar, wenn ihr solche ETFs wie die von Vincent genannt kauft oder kaufen wollt, bitte immer vorher klären, wie hoch ist genau die Margenhinterlegung. Es gibt nämlich ETFs, die werden quasi mit Null angesetzt. Also da tut dann der Broker so, als ob die überhaupt nicht im Depot wären. Das ist auch unabhängig von der Risikoklasse der entsprechenden ETFs. Ja, also da immer drauf aufpassen, nicht, dass ihr euch selber eurer Margin beraubt, indem ihr einfach auf einen ETF zurückgreift, den der Broker entsprechend schlecht bewertet. Schlecht heißt in dem Sinne halt einfach nur Broker bewertungsseitig, was die Margin angeht. Das heißt nicht, ob der ETF selber schlecht oder gut ist. Das nochmal als ein Hinweis. Und ansonsten wäre nochmal ein Unterschied zwischen Optionsscheinen, hören möchte oder sich anschauen möchte. Das war unsere erste Folge sogar. Und die Covered Call Falle, die haben wir in Folge 6 erörtert. So, und damit sind wir dann auch durch für heute. Vincent hat mich sehr gefreut, auch nochmal selber den einen oder anderen Aspekt von deinen oder aus deinem Optionsuniversum hier erörtert zu bekommen. Und das nächste Mal dann mit einem neuen Thema und passend zur Saison dann rund um die Steuern. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Die Steuer, Luis, ich muss trotzdem noch mal kurz einhaken, obwohl du jetzt eigentlich schon verabschiedet hast. Das war natürlich ein guter Hinweis mit der Margin-Anforderung des Brokers und gleichzeitig auch noch mal, teilweise kann man ja diese US-ETFs dann gar nicht direkt erwerben als ja, Deutscher oder Europäer. Da dann noch mal der Hinweis, da müsst ihr dann gegebenenfalls die Möglichkeit in Anspruch nehmen, euch die Überoption dann ins Depot zu holen, wenn ihr nicht entsprechend ja da als Professional freigeschaltet seid oder außerhalb von Europa angesiedelt seid. Dann geht das natürlich, aber ansonsten haben wir diese UCITS-Einschränkung. Wenn das Non-UCITS-ETFs sind, dann müsst ihr über die Optionen gehen und euch die andienen lassen. Das sollte dann in den meisten Fällen funktionieren. Das soll es jetzt aber auch wirklich gewesen sein. Luis, vielen Dank auch für deine Expertise und dein Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.